Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert, moin, ich bin der Daniel und ich begrüße die Toni. Guten Morgen, Toni.
Guten Morgen, Daniel.
Hallo, es geht wieder um Batman, wie so oft in letzter Zeit, wenn du zu Gast warst. Der Manu ist diesmal nicht dabei, der lässt sich entschuldigen, weil es hat ihn dann doch die Krankheit hinweggerafft, hätte ich geradezu gesagt. Zum Glück nur kurz ausgenockt, hoffentlich nicht hinweggerafft. Wir reden über die vierte Folge der zweiten Staffel, ganz schön kompliziert, von Telltales Batman. Und falls das nicht klar sein sollte, natürlich nochmal der Spoiler-Hinweis. Wir werden hier überhaupt gar keine Rücksicht nehmen, sondern hemmungslos über alles reden, was da passiert ist. Und auch über alles, was in den Folgen vorher, sollte es denn wichtig sein, passiert ist. Das heißt, das nur als formaler Spoiler-Hinweis. Und ja, ich weiß gar nicht, du, Toni, hast da immer besser den Überblick. Wie lange ist denn das jetzt her und wie viele Wochen sind wir jetzt diesmal zu spät dran in deiner Zeitzählung?
Ich glaube, heute sind wir 10 Tage, nachdem die Episode rausgekommen ist, dran. Also schneller als die letzten zweimal.
Ich wollte gerade sagen, für uns ist es ja schon fast schon zeitnah, geradezu mit Release geradezu besprochen. Deswegen sind wir da auf jeden Fall schneller als das letzte Mal, wo wir echt Monate gebraucht haben mit unserer Besprechung da. Nochmal kurz die Ausgangslage für uns beide. Also Bruce Wayne hat sich in dieser Staffel als Art Doppelagent, sage ich jetzt mal, bei einer Verbrecherbande namens The Pact eingeschleust. Und wir haben in der letzten, also in der dritten Folge, überraschend festgestellt, nee, in der zweiten ist sie schon am Ende aufgetaucht, aber in der dritten ist es dann aufgeklärt worden, warum sie da eigentlich da ist, dass da Catwoman auch offenbar Teil dieser ganzen Bande ist und sie da auch mitmacht. Und am Ende war es bei mir so, dass ich dann die Wahl hatte, oder du hattest ja auch die Wahl, Catwoman dann zu beschuldigen, weil es wird dann nämlich bei diesem The Pact doch rausgefunden, dass es offenbar einen Maulwurf in der ganzen Gruppe gibt. Und dann läuft es darauf hinaus, dass es entweder du oder eben Bruce bist und du kannst dann irgendwie die Schuld auf dich nehmen oder kannst dann sagen, Catwoman war es, also jemand anders beschuldigen. Und ich habe es aber so gemacht, dass ich sie gedeckt habe und dementsprechend wurde ich dann am Ende von Harley Quinn am Ende der vierten Folge eingefroren. Und jetzt musst du mir mal schnell helfen, wie das dann bei dir war.
Ja, ich habe auch die Schuld auf mich genommen und Bruce wurde am Ende eingefroren bei mir. Ebenfalls.
Gut, dann sind wir ja mehr oder weniger hier auf der gleichen Wellenlänge. Tatsächlich ist es dann so, dass wir da keine Unterschiede haben. Wir versuchen jetzt trotzdem für die vierte Episode mal zu schauen, was es dann für Konsequenzen gegeben hätte. Ich habe es tatsächlich nämlich ein bisschen nachgelesen, damit wir auch mal dann, wenn diesmal das so sein sollte, dass wir nicht die gleichen Entscheidungen getroffen haben, dass wir zumindest kurz erklären können, was dann passiert wäre, zumindest in wenigen Sätzen, auch wenn wir es dann selber nicht gespielt haben. Und Episode 4 beginnt damit, dass du im Grunde nahtlos anfängst, weil du bist im Gefrierprozess, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll, noch in diesem Sarg drin. Das ist es so, wie dann die Episode direkt startet, ne?
Exakt, in Dr. Fries Kryokammer quasi.
Jetzt hat man da natürlich erwartet, dass das hochdramatisch wird, aber es wird dann eigentlich fast schon billig aufgelöst, wie man da rauskommt, finde ich.
Ja, das war so ein bisschen so ein platter Telltale-Plot-Twist. Wir geben dir einen riesen Cliffhanger und in der nächsten Episode wieseln wir uns ganz einfach raus, und zwar indem Bruce Wayne mit seinem Handy eingefroren wird und eben kurz bevor der Frierprozess dauert scheinbar sehr lang, weil die anderen sind schon alle aus dem Raum und er hat noch Zeit, sein Smartphone rauszuholen und damit halt so Bat-Tech-mäßig den Raum zu scannen und sieht dann, dass da noch der EMP rumsteht, mit dem sie ich weiß gar nicht mehr, was sie in den letzten Episoden damit gemacht hat. Und den kann er auf jeden Fall fernsteuern und damit die Freeze-Kammer lahmlegen.
Und dann geht die Tür auf und er fällt da raus und ja, ist vielleicht etwas fröstelig unterwegs, aber im Grunde war es das dann schon wieder mit dieser Sache. Also der große dramatische Cliffhanger in der letzten Folge mit, oh mein Gott, Bruce Wayne wird da irgendwie eingefroren, ist außer Gefecht gesetzt und wer weiß, was das gesundheitlich mit ihm macht, wurde da, ja, wie du richtig sagst, relativ billig wieder aufgelöst mit so, ja, also das schaffen wir jetzt schnell aus ja, Zeitgründen am Anfang der Episode direkt aus dem Weg des Problems und dann existiert es auch einfach nicht mehr. Das fand ich tatsächlich ein bisschen einfach gelöst. Also es hat dann keine weitere Bewandtnis mehr für die restliche Folge. Und als Batman, also nicht als Bruce, geht's dann weiter zu diesem Body Spa, Ich glaube, Bodhi spricht man das aus, weil dort ja dann The Pact hin ist, weil wir wissen ja in der letzten Episode schon, dass dort unterirdisch dieses Sanctus-Labor ist, was eine ja ehemalige, mittlerweile geschlossene Abteilung einer Regierungsbehörde namens The Agency ist, die wir ja auch aus den letzten Folgen schon kennen, die dort einen Virus namens Project Lotus entwickelt hat. Und du tauchst dann da als Batman auf. Und wenn das so ist, wie wir uns entschieden haben, dann ist da eben auch Catwoman. Und du ja hast dann ein kurzes Gespräch mit ihr, kannst dir dann sagen irgendwie, hey, geh mal kurz hier aus dem Weg. Und haben die dir irgendwas angetan? Aber es ist dann nicht so wirklich relevant, was du da zu ihr sagst. Und dann gibt's einen Kampf gegen die Pact-Mitglieder, also die auch schon wieder fast Telltale-obligatorische Action-Sequenz, die dann da kommt.
Ich glaube, wenn du Catwoman wegschickst, hätte es doch bestimmt Einfluss auf eure Beziehung, oder? Also ich habe gesagt, klar, wir ziehen das zusammen durch, aber es war so, Catwoman wird sich daran erinnern. Vielleicht wäre sie ein bisschen stinkig gewesen, wenn du gesagt hast, jetzt hier, lass mich das mal allein regeln.
Ich habe gesagt, sie soll das, dass ich das allein rege, aber es hat jetzt keine unmittelbare Konsequenz. Also klar hast du dann so dieses, oh, die wird das in Erinnerung behalten und sie wird vielleicht auch etwas schlechter auf dich gestimmt sein, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie einen komplett anderen Handlungszweig dann gibt. Und da war es dann bei mir so, dass ich dann so oder so dann, oder dass wir ja beide dann gegen die kämpfen mussten. Und dabei wird diese Apparatur, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so diese Viruszuchtstation oder so, also da, wo dieser Virus dann auch irgendwie wirklich kultiviert wurde und gezüchtet wurde, die wird dann dabei zerstört. Aber tatsächlich ist es so, dass Harley mit einer Ampulle, ja, so eine Spritzenampulle oder mehr oder weniger so ein Transportding von diesem Virus dann irgendwie schon entkommen kann. Das kann man, glaube ich, in keiner Weise verhindern.
Ich glaube auch nicht, ja.
Wie geht's dann weiter? Die Agency taucht dann auf, um das Labor mehr oder weniger zu räumen, weil die ja auch wissen, dass da gerade irgendwie Fratzengeballer angesagt war.
Ja, Freeze, glaube ich, Harley lässt Freeze zurück, der sich mit dem Virus infiziert. Ich glaube, das sollte man erwähnen, weil das könnte ja später in der nächsten Episode vielleicht nochmal relevant werden. Vielleicht auch nicht, es ist Telltale, man weiß nie. Aber Freeze stolpert und atmet ja den Virus ein. Und ist dann eingesperrt. Die Agency sperrt ihn dann in so einen Zwischenraum, also quasi der Dekontaminierungsraum, falls der Virus ausbricht. Und da regeln sie die äußere und die innere Tür ab. Und da sitzt er dann, infiziert von dem Virus und sieht vor sich hin. Da kann man dann als Batman nochmal mit ihm reden.
Genau, das wollte ich auch überhaupt nicht verheimlichen, sondern das ist ja dann tatsächlich hinten raus auch nochmal wichtig, ja, wenn man dann Entscheidung treffen kann. Bevor wir aber dann zu diesem Gespräch kommen, oder beziehungsweise im Gespräch passiert das eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, da wird ja dann erklärt, warum Harley oder beziehungsweise warum der Pact eigentlich an diesen Virus ran wollte und dass das eben nicht nur, ja, das sind halt Verbrecher und weil das irgendwie böse Verbrecher sind, wollen die halt auch was Böses tun, weil so steht's halt im Skript, sondern es gibt tatsächlich eine relativ ausgeklügelte Erklärung, was es eigentlich mit diesem Virus auf sich hat und warum der Pact den auch haben will. Hast du das noch einigermaßen präsent?
Ja, tatsächlich. Der Virus fungiert scheinbar nicht nur als Massenvernichtungs-Biowaffe, sondern kann, wenn man ihn irgendwie richtig synthetisiert, als Heilmittel für diverse Krankheiten eingesetzt werden. Und das hat scheinbar beim Riddler geklappt. Also der Riddler hat scheinbar den Virus sich irgendwie gespritzt und zusammen mit seinem Blut hat er ihn nicht gleich umgebracht, sondern so reagiert, dass es irgendwelche Nervenkrankheiten geheilt hat. Und deswegen haben wir ja wahrscheinlich auch vor 3 Episoden die Leiche des Riddler in diesem Gefriersarg gestohlen. Da hatten wir noch so, ja, aber für den Retina-Scan, warum hatten wir den geklaut? Jetzt kommt die Antwort, weil sie sein Blut brauchen, um den Virus in ein Heilmittel zu verwandeln. Aber, wie wir, glaube ich, auch im gleichen Gespräch erfahren, hat es nicht nur positive Effekte, sondern scheinbar auch Nebenwirkungen. Aber das ist Harley in dem Moment wohl ziemlich egal. Jeder dieser, der Bösewichte hat irgendeinen Grund. Also Harley will es vermutlich, weil sie Angst hat, so eine psychische Krankheit wie ihr Vater zu kriegen. Und Freeze will es natürlich, um seine todkranke, eingefrorene Frau zu retten. Bane hat ja die Venom-Problemsache, also die haben da alle ihre eigene Motivation und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich der Pakt überhaupt zusammengeschlossen hat mit dem Riddler.
Das fand ich tatsächlich ziemlich cool, weil, wie gesagt, es liefert zumindest für alle eine nachvollziehbare Erklärung, warum sie diese Verbrechen begehen und warum sie dann auch die Leiche des Riddlers zurückholen, weil der eben, wie du sagst, in seinem Blut offenbar Hinweise darauf hat, wie man dieses Gift auch so einsetzen kann, dass es halt ein Gegenmittel sein kann gegen irgendwelche Krankheiten und so. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet und das fand ich dann aber echt ganz cool, dass man da so eine Erklärung bekommt.
Ja, mich hat's auch positiv überrascht, weil ja solche Sachen oft nebensächlich liegen gelassen werden, aber nee, das war auch in sich schlüssig und es war einfach ein schönes, so ein kleiner Twist, womit man einfach nicht gerechnet hat. Im gleichen Labor erfährt man aber noch einen Twist, mit dem man vielleicht eher gerechnet hat, sondern dass Waller doch nicht durch und durch gut ist, dass sie das nicht ist, liegt von Anfang an nahe, aber erst wollte sie ja unbedingt dieses Labor vernichten und jetzt, wo sie drin sind, verheimlicht sie irgendwas und tut so rum und wie wir eben rausfinden, geht es wohl auch um den Virus, sie will ihn nicht komplett vernichten, sondern wahrscheinlich auch synthetisieren. Und was wir dann noch erfahren von der Agentin, die für Waller arbeitet, direkt unter ihr, die Psychologin, ich weiß nicht, war das die, die man in der ersten Episode sterben lassen konnte?
Mhm, das Agent Avesta heißt genau. Die. Das weiß man nämlich deswegen, weil, wenn wir jetzt schon einen Schritt vorgehen, es ist ja dann so, dass du mit ihr im Batmobil oder beziehungsweise in dem Lambo, der, wie wir erfahren, quasi das Batmobil ist, bloß halt mit anderer Außenfarbe. Da ist es ja so, dass sie ganz kurz so Pfeifen in den Hörgeräten hat, also dass sie irgendwie sich so den Ohren greift und irgendwie kurz nichts hören kann. Und dann sagt der Bruce, ja, das ist, weil das Batmobil halt so einen Abwehrmechanismus hat und der blockiert dann halt so Frequenzen und so aus Sicherheitsgründen.
Ach, das hatte ich nicht.
Und dann weil ich halt mehr oder weniger in der ersten Episode ihr Gehör geopfert habe, sag ich mal. Und das ist jetzt dann der Hinweis darauf, dass sie eben da diese Agentin ist, die da in der ersten Episode am Ende ihr Gehör verloren hat. Und da ist die Verbindung mehr oder weniger hergestellt dann wieder.
Ah, genau. Die verrät uns auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es noch im Labor war oder in besagter Batmobil-Lamborghini-Fahrt, dass Waller den Pakt, den Riddler sagt, absichtlich hat klauen lassen. Also sie hatten gar nie vor, zu verhindern, dass der Überfall in der zweiten Episode da nicht gelingt, sondern scheinbar hat Waller das so inszeniert, dass das alles klappt. Wohin das führt, wissen wir aber noch nicht.
Wir kriegen es dann aber relativ schnell raus in einer späteren Szene, aber da kommen wir dann gleich dazu. Kurz noch die Frage, hast du Mitleid gezeigt mit Mr. Freeze und hast dann die Temperatur in dieser Luftschleuse, die hat so einen Temperaturregler so außen runtergestellt, worum er dich ja bittet?
Selbstverständlich. Er hat mir ja auch alles gesagt. Du hast es nicht getan?
Doch, natürlich.
Ich dachte schon, nur irgendwie 6% der Spieler haben es nicht getan. Das wäre schon sehr herzlos. Immerhin arbeitet er ja auch mit uns zusammen für diese kleine Bitte.
Liegt das denn jetzt daran, dass er einfach halt Mr. Freeze ist und deswegen halt diese Kälte haben will? Oder liegt das auch daran, dass irgendwie die Kälte das Wachstum oder die Schmerzen, die diese Virusinfektion auslösen würde, irgendwie verlangsamt oder verringern würde? Hast du das verstanden?
Es wird nicht so ganz klar, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es mit dem Viruswachstum zusammenhängt. Also natürlich, vielleicht liegt es auch daran, dass Freeze Organismus besser arbeitet, wenn er oder langsamer arbeitet. Aber ich glaube, es ging auch darum, dass es den Virusverfall verlangsamt. Deswegen war der Riddler ja auch nach seinem Tod auf Eis gelegt in diesem Eissarg.
Das wird wahrscheinlich dann auch der Grund sein, weil du dann ja mehr oder weniger auch so sein Leiden, was er dann halt da hat, verringern kannst. Und deswegen ist das halt ja eher so eine menschliche Geste, jetzt zu sagen, ja gut, jetzt kann er mir eh nicht mehr gefährlich werden. Und er hat mir auch dann irgendwie zumindest einen Teil des Ganzen verraten und jetzt muss ich ihn nicht unnötig leiden lassen in dieser Luftschleuse, sondern dann kann ich ihm das versuchen, noch so angenehm wie möglich zu bereiten. Aber man sieht da nicht genau, was da passiert. Es ist einfach die Scheiben beschlagen und siehst dann halt, wie er so ausfadet, aber du weißt jetzt nicht, stirbt er jetzt da oder was passiert da eigentlich genau. Wird auch später nicht mehr thematisiert in der Folge. Fährst du tatsächlich mit Avesta, das ist diese Autofahrt, die wir schon angesprochen haben, aber zum Versteck des Pakts, also zu dieser alten, ja, Bahnhofsverschiebehalle oder Fabrikhalle oder so, wo du da schon mehrfach auch warst, und stellst dann fest, aha, da war schon jemand, nämlich die Agency, und die hat offenbar diese Blutproben oder diese Proben von dem Riddler, die da waren, schon irgendwie mitgenommen. Und dann kommt da halt auch raus, dass die Waller offenbar dieses Blut halt, oder diese, ja, das ist ja eigentlich immer das Blut von dem Riddler, selber irgendwie zu diesem Antidote kultivieren wollte. Und sie wollte dann, wenn ich das richtig verstanden habe, die Pact-Mitglieder dazu bringen, also sie mehr oder weniger erpressen, dass sie für die Agency arbeiten. Und ist das jetzt tatsächlich so dieser Suicide-Squad-Hint?
Ich glaube nicht, dass das tatsächlich die Suicide Squad Angelegenheit ist. Ich habe die Comics dazu nicht gelesen, aber nicht die, die im Film behandelt wird, sondern ich glaube, das ist einfach mehr so ein Seitenhint. So, hey, Waller lässt halt gern die Bösen für sich arbeiten, wenn es einfacher ist. Aber ja, es geht vor allem, weil es ja auch Harley Quinn dabei hat und so. Es geht schon sehr in die Suicide Squad Richtung. Aber ich glaube auch, dass sie, das sieht man ja an Freeze, dass sie die einfach abschießt, sobald sie hat, was sie will. Also ich glaube nicht, dass sie da aktiv einen Deal gedreht hätte.
Aber so klang es ja zumindest. Also es klang ja schon so, als ob das das erklärte Ziel von der Waller ist, dass sie die Pact-Mitglieder, weil sie weiß, und das ist ja auch das Tragische oder das Schlimme, dass sie das vor Bruce und Batman im Grunde ja verheimlicht, dass sie schon auch weiß, warum die Agents, warum der Pact dieses Zeugs haben will. Aber sie will es halt deswegen nicht verraten, weil sie es für ihre eigenen Zwecke nutzen will. Und da wird sie dann halt auf einmal schon, also wir haben ja in den letzten Episoden schon immer gesagt, naja, es ist nicht so ganz leicht zu entscheiden, ob die jetzt eigentlich gut oder böse ist, aber so hundertprozentig gut ist sie auf jeden Fall nicht. Und das ist hier ein weiteres Indiz dafür, dass sie halt einfach skrupellos ist und tatsächlich auch diese Gefahr in Kauf nimmt, dass dieses Gift irgendwie Unlauf ist, weil sie dann die Gruppenmitglieder von The Pact für ihren eigenen Zweck missbrauchen kann.
Ja, also für mich war Waller von Anfang an niemals gut. Also es ist schon in der ersten Episode, als sie eingeführt wird, erklärt sie ja, dass es, dass man nicht immer auf der guten oder der schlechten Seite arbeiten muss, sondern dass man sich gerne in der Grauzone bewegen kann. Und Agent Avesta sagt auch in der Episode einmal, dass es ihr jetzt langsam zu grau wird. Die fängt ja jetzt deswegen an, Agency intern gegen Waller quasi zu arbeiten, deswegen. Also es driftet schon sehr in eine nicht mehr gute Richtung, finde ich. Also die ganze Episode hat sich sehr Mühe gegeben, Waller schlechter dastehen zu lassen. Wäre jetzt interessant, was Manu gemacht hat, weil der ja immer auf Wallers Seite war, wie ihn, für ihn sich das angefühlt hätte.
Also das wäre tatsächlich interessant, aber ich habe, soweit ich das richtig nachlesen konnte, nicht den Hinweis gefunden, dass es an der Stelle dann irgendwie eine andere Handlungsding gibt. Also es scheint wohl immer darauf hinauszulaufen, dass dir langsam aber sicher klar wird, dass Waller irgendwie dann doch was Böses im Schilde führt. Und das kannst du, glaube ich, in keinster Weise vermeiden, egal wie viel Vertrauen du ihr vorher entgegengebracht hast oder wie gut du dich vorher mit ihr gestellt hast. Dann ist aber tatsächlich der John da, der ja bei uns immer noch nicht der Joker ist, aber ich finde, jetzt geht's schon stramm in die Richtung, ne? Also der ist oben in dem Büro von Harley, ist da betrunken und er fühlt sich in diesem Moment auch so von Bruce und von Harley so ein bisschen verraten. Und er dreht dann halt schon langsam durch, ist klar angetrunken, aber er hat dann auch schon so ein bisschen so diese Joker-Lache. Und ich finde, das war so das erste Mal, dass das so richtig deutlich durchgebrochen ist, dass er jetzt dann irgendwie schon auf dem Weg dazu ist, der Joker zu werden.
Ja, absolut. Und das macht das Gleiche mit mir wie in der ersten Staffel Harvey. Natürlich weißt du, dass er der Joker ist. Und in der ersten Staffel wusstest du, dass Harvey Dent irgendwann Two-Face wird. Aber wir haben uns mit diesem Charakter auf einer zweckmäßigen Basis zumindest angefreundet. Und mein Bruce Wayne versucht zumindest aus herzensguter Überzeugung heraus, ihn nicht nur zu benutzen, sondern all die freundlichen Dinge, die ich ihm entgegengebracht habe, waren auch ein Stück weit immer so geweint. Und jetzt kommt halt so langsam der Punkt, wo du siehst, egal wie nett ich zu dem war, es wird immer unabwendbarer, dass er sich in die Joker-Richtung bewegt. Aber ich habe ihm trotzdem, da kommt dann dieses Gespräch mit ihm und dann heult er halt ein bisschen rum wegen Harley, wie du schon gesagt hast, und verliert auch so ein bisschen das Vertrauen in uns als Freund, also in Bruce. Und dann wollen wir aber dann doch wieder von ihm was, und zwar, dass er rausfindet, wo Harley mit dem mit dem Gift eben hin ist. Und da fühlt er sich dann auch schon wieder so ein bisschen hintergangen, weil Bruce ihn halt doch die ganze Zeit nur benutzt und das wird ihm so langsam klar oder es war ihm die ganze Zeit klar und er gesteht sich jetzt das erste Mal selbst ein. Das weiß man nicht so genau, weil er auch schon so leicht schizophrene Tendenzen hat. Die hat er ja schon immer. Die verrückte, böse Joker-Stimme, eben wie du gesagt hast, mit der Lache oder die normale, freundliche John-Stimme, die wechselt sich während des Gesprächs auch das erste Mal so ein bisschen immer ab. Aber ich habe dann ihn doch allein losgeschickt. Ich habe gesagt, ich vertraue dir, du kannst ruhig allein gehen und mir dann sagen, was du rausgefunden hast, wo Harley ist.
Und das fand ich ganz witzig, wie man da ja eigentlich das eher positiv gestalten will, aber er dann sagt, ach, und als ihr hier reingekommen habt, habe ich für einen Moment gedacht, es geht euch irgendwie um mich und es geht euch darum, wie ich mich fühle, aber ich werde ja hier nur benutzt, weil ich soll ja Harley finden. Und dann stapft er halt so beleidigt davon. Und das fand ich schon irgendwie witzig, wie das Spiel dir ja eigentlich so suggeriert, dass du ja eigentlich so John Vertrauen schenkst und sagst, nein, nein, der schafft das schon alleine, der braucht da keine Hilfe oder muss nicht betreut werden. Und dann ist auch das im Prinzip sorgt dafür, dass er sich noch weiter verarscht fühlt und so. Das merkst dann halt so, wie dieses Verhältnis auch mit ihm so dir entgleitet und du den irgendwie dann nicht mehr davon abhalten kannst, dass er zum Joker wird.
Ne? Ja, exakt wie mit Harvey in der ersten Episode. Aber ich versuche mit den zwiegespaltenen Charakteren so lang wie möglich befreundet zu sein, bis sie dann halt in den Knast müssen, weil sie verrückt sind.
Gut, für die weiteren Verlauf der Handlung habe ich jetzt eine Frage an dich, weil es ist dann so, dass Bruce einfach ins Wayne Manor zurückkehrt und irgendwo an dieser Stelle, aber das wird nicht gezeigt, oder vielleicht habe ich das einfach übersehen, muss ja dann die Avesta so ein bisschen mit der Agency brechen. Und sie kehrt dann in das Hauptquartier der Agency zurück und zerstört offenbar auf eigene Faust diese Proben vom Riddler, weil die werden später dann noch wichtig und dann heißt es ja, die gibt's nicht mehr. Und dann habe ich aber nicht verstanden, warum gibt's die nicht mehr oder wo sind die hin? Und dann stand so, ja, die hat irgendwie diese Avesta zerstört, aber das habe ich das einfach übersehen, oder?
Ich weiß nicht, ob du es verpasst hast. Wir hatten, also ich und Avesta hatten so irgendwo zwischendrin, ich weiß leider nicht mehr in welcher Szene, aber es gab so ein kurzes Telefongespräch, wo sie sagte, hey, ich habe rausgefunden, wo die lagern, die sind da und da. Und dann sagt Bruce so, ja, aber es ist nicht so gefährlich. Und sie meinte, nee, man vertraut mir hier, ich bin hohes Tier, ich habe Zugangscode, ich komme da einfach rein. Und das war so ein Telefongespräch nebenbei, das lief irgendwann in der Autofahrt oder so, die sind ja oft so getarnte Ladesequenzen. Da hat er mal mit ihr telefoniert, da sagt sie so, und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo sie dann die Proben zerstört hat. Das kommt ja dann später, weiß man ja dann, dass sie kaputt sind.
Dann war ich da wahrscheinlich einfach gerade kurz Bier holen oder so, wie man immer so schön beim Fußball sagt, wenn man irgendwie sich an eine Szene nicht mehr erinnern kann. Dann sagt man einfach, oder da war ich bestimmt gerade beim ja. Würstelstand oder so. Das habe ich einfach, also ich habe es dann schon verstanden, als ich es dann nachgelesen habe, aber wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, hätte ich mich da echt nicht mehr dran erinnern können und es war mir in dem Fall dann auch nicht klar, warum diese Proben jetzt verschwunden sind. Aber man sollte es auf jeden Fall im Kopf behalten, weil es dann später nochmal wichtig wird. Hast du verstanden, was diese ganze Nummer mit Alfred ist zusammengebrochen dann irgendwie soll?
Na klar, der hat auch die ganze Zeit schon super Stress gehabt. Ich weiß nicht, ob du das nicht mitgekriegt hast, weil du nicht emotional genug warst, aber eigentlich in jeder Episode hat Alfred psychische Probleme mit dem, was er tut, emotionale Probleme und die wirken sich immer mehr körperlich aus. Er war schon ganz zittrig und er vergisst Dinge. Das war in jeder Episode so schleichend und man musste ihn immer so ein bisschen komforten und sagen, hey, übernimm dich. Also man hätte es auch einfach ignorieren können und sagen, stell dich nicht so an. Ich weiß nicht. Ich habe immer gesagt, hey, übernimm dich nicht und so. Und ich glaube, also ich fand in der Episode wurde es so ein bisschen lieblos am Rand abgehandelt. Eben, man kommt in die Batcave und Alfred liegt da am Boden und der erste Gedanke ist, oh mein Gott, er wurde überfallen. Aber nee, er hatte einfach so einen Schwächeanfall. Und das ist, glaube ich, einfach das Resultat davon, dass ihn das ganz schön stresst, wie sorglos Bruce mit seiner Identität und auch seinem Leben umgeht, weil als Bruce und nicht als Batman mit den Verbrechern abzuhängen, ist ja doch was noch ein bisschen gefährlicher ist als das, was er sonst so nachts in Gotham getrieben hat.
Okay, also dann war es eher so Character Building und auch zu zeigen, wie das Verhältnis zwischen den zwei ist, aber es hat jetzt nicht irgendwie wirklich krasse Relevanz für den Rest der Handlung.
Nee.
Zumindest habe ich da keine gesehen.
Nö. Ich hätte erwartet, also nachdem, wie sie es die letzten Episoden aufgebaut haben, dass da vielleicht noch was Größeres kommt. Aber in der Episode war es tatsächlich eher so ein schwacher, ja, Character-Building-Plot, den man auch irgendwie hätte weglassen können und das erst nächste wieder, also wenn sie was Größeres draus machen wollen, hätte man den jetzt nicht gebraucht. Wie hast du reagiert? Ich habe gesagt, wenn das alles vorbei ist, soll er sich mal Urlaub nehmen.
Ich habe gesagt, er soll zum Arzt gehen, aber das war dann irgendwie auch wieder falsch, weil ja. Dann war er irgendwie da auch wieder pisst, dass man ihn quasi einfach so emotionslos und lieblos einfach zum Arzt abschieben will oder zum Psychologen oder sowas, habe ich glaube ich gesagt, soll er gehen.
Das war auch die Antwort, die am unhöflichsten, also mir am unhöflichsten vorkam von allen. Ich habe gesagt, hey, wenn es vorbei ist, Urlaub, und dann meinte er, ja, aber wohin? Und ich meinte, such dir aus, was du willst, ich zahle. Ich bin Batman, ich kann dir das leisten.
Na gut, dann hätte ich vielleicht da doch eher das wählen wollen. Da habe ich irgendwie nicht so aufgepasst. Dann war er tatsächlich so ein bisschen pisst. Ja.
Im Abspann stand, dass er sich wohl gefühlt hat. Deswegen, also eine positive Emotion habe ich mit ihm zurückgelassen.
Bei der nächsten wichtigen Entscheidung, da muss ich jetzt noch mal kurz versuchen zusammenzureimen, was du da gemacht hast. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du tatsächlich Tiffany Fox, also die Tochter von Lucius Fox, der ja stirbt in den letzten Episoden, auch auf deine Seite geholt, ne?
Ja, ich glaube, wir haben alle drei gesagt, dass wir Batman sind und ihre Hilfe gern hätten.
Weil wir alle drei schon vermutet haben, dass sie mehr oder weniger so der neue Lucius wird. Also sie wird ja auch so dargestellt, dass sie so ähnlich talentiert ist wie ihr Vater und auch so eine gute Wissenschaftlerin und dass sie mehr oder weniger in seine Fußstapfen tritt und dann für dich so der neue Q wird. Also was bei James Bond der Q ist, ist ja da bei Batman immer der Lucius, der dann halt so diese ganzen Super-Gadgets und so bastelt und erforscht. Und das zeigt sich hier auf eine sehr witzige Art, finde ich, weil sie kommt dann halt, oder sie ist da in dem Wayne Manor, und dann zeigt sie dir so Pläne für ein eigenes Superheldenkostüm, was sie sich ausgedacht hat, und dann irgendwie sagt so, ja, hier, da kann ich dir helfen, und dann habe ich irgendwie Platinum-Legierungen und so, und also sie möchte offenbar tatsächlich auch als ins Field, wie man so im Englischen sagt, also sie möchte quasi auch aktiv an der Seite von Batman gegen das Verbrechen kämpfen, und das fand ich eigentlich eine ganz witzige Szene.
Ja, wobei sie halt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Also ich habe dann ihre Euphorie so ein bisschen gedämpft und gesagt, das ist ganz schön gefährlich, vielleicht sollten wir irgendwie mit kleineren Schritten anfangen. Sie hat ja dann auch einen Entwurf für eine Schusswaffe, und da kann man entweder ganz schockiert reagieren, so, nein, so eine Scheiße will ich nicht. Hier wird dann freundlich erklärt, dass Batman keine Waffen benutzt, Batman tötet nicht. Und das hat sie dann schon eingesehen, dass sie da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist mit ihrer Planung.
Ganz interessant, wenn man das nämlich nicht gemacht hat, dann scheint es wohl zu sein, wir haben das jetzt alle spielerisch nicht gesehen, deswegen konnte man es nicht überprüfen, aber dann scheint es wohl wirklich so zu sein, dass Tiffany sich dann der Agency anschließt.
Oh.
Also, dass sie dann sagt, ja, ich habe hier so ein Angebot bekommen, und die suchen da immer talentierte Leute, und das finde ich sehr reizvoll, und ich kündige hiermit bei Wayne Enterprises und schließe mich der Agency an. Und das ist natürlich mit dem Vorwissen, was du selber über die Agency hast, dann doch eher schlimm, und da zeigt sich, dass es dann, finde ich zumindest, doch die bessere Entscheidung war, sie einzuweihen und auf deine Seite zu ziehen.
Auf jeden Fall. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass Telltale das dann auch wieder so ein bisschen abfrühstückt, so, oh, ich habe gesehen, die sind böse, hier, ich bin zurück. Das können sie, das sehen wir ja dann, oder auch nicht, in den nächsten Episoden.
Ja, eine gibt's ja nur noch, wir sind ja in der vierten.
Stimmt, die gibt's ja nur fünf, diese Staffel.
Mhm, dann kann da eigentlich nicht mehr viel kommen, also klar, könnten es dann wahrscheinlich kurz in einem Nebensatz oder so, in einem Telefonat oder so,
was ich
dann
wirklich
mitbekomme, abhandeln. Gut, dann die nächste Szene, da wird's dann schon, finde ich, sehr, sehr jokerig, weil John ruft dich dann zum alten Jahrmarkt, weil er da angeblich Harley gesehen hat, und das ist dann schon sehr, ja, wie man den Joker halt so kennt, ne? So ein verlassener alter Jahrmarkt, wo dann irgendwie so eine, ja, Geisterbahn ist, wo du dann aber noch so Schreckdinger hast und so, und alles in so verfallen, aber komisches Licht und so. Ich finde, da ist so die Bühne bereitet, um da dann mehr oder weniger schon den Joker entstehen zu lassen. Es passiert da noch nicht ganz, so viel kann man vorwegnehmen, aber geht schon wieder stramm in die Richtung.
Ja, sehr. Also ich fand aber das Design schön. Man läuft dann durch so, ich weiß nicht, ob es ein Spukhaus war. Ich glaube, es war so ein altes, verlassenes Spukhaus. Und findet da dann irgendwo John. Und das Erste, was er dann einem auch, wenn man sich unterhält, sagt, und ich habe umdekoriert, findest du schön? Und es ist halt überall, steht dieses in dieser grünen Neonschrift HHH an den Wänden. Und durch das Ganze, während man durch das ganze Haus läuft, ist alles immer irgendwie so grün, lila, also so klassische Joker-Sachen. Das haben sie schön eingebunden, finde ich. Es ist schon sehr jokerig.
Und es kommt ja dann auch mal gleich der große Schock, weil du findest eine Reihe von toten Agenten auf dem Boden. Und fragst natürlich so, was ist denn hier passiert? Und ich finde, er verstrickt sich dann so ein bisschen in widersprüchliche Aussagen. Also er sagt mal so, ja, und ich habe mich da dann irgendwie gewehrt, irgendwie mit Messern, und sagt aber dann Bruce, ja, aber die haben doch alle Schusswaffentreffer und ach so, ja, nee, so. Und also du merkst irgendwie, so ganz sauber ist es nicht, und du hast dann auch die Wahl, ob du ihm das glaubst oder ob du dann das nicht glaubst, dass er sich da nur in Self-Defense mehr oder weniger gewehrt hat.
Als erstes, wenn du in den Raum kommst, bevor er dich sieht, führt er so ein psychopathisches Selbstgespräch mit zwei verschiedenen Stimmen. Dieses, aber wir haben das nicht gemacht, mäßig, ich weiß nicht mehr, was der genaue Wortlaut war, aber das war auch so ein bisschen auch ein Hinweis, dass der Joker vielleicht langsam überhand nimmt in ihm. Und ja, und dann tischt er offensichtlich Lügen auf, aber ich habe es ganz soft angegangen. Ich habe so gesagt, John, aber irgendwie passt deine Geschichte nicht so ganz zusammen. Ich habe nicht gesagt, hey, du lügst mich ja offensichtlich an, sondern ich habe wieder den soften Weg gewählt, weil ich ja auch nicht will, dass er gleich komplett durchdreht.
Ich habe ihm an der Stelle tatsächlich dann auch geglaubt, weil ich habe ihm in der Wahrheit nicht geglaubt, sagen wir mal so rumformuliert, aber ich habe es dann diese Option gewählt, damit ich einfach danach ihn noch auf meiner Seite habe, weil ich wollte jetzt auch nicht ihn da total brüskieren, weil man merkt schon, wie du richtig sagst, dass er da irgendwie langsam Probleme bekommt, geistiger Natur, und der Joker so langsam überhand nimmt als zweite alter Ego-Persönlichkeit, und da habe ich das gesagt, ich sage dann einfach mal, ich glaube ihm, und das ist auch fürs Finale dann relativ wichtig, weil tatsächlich ist es dann so, dass Harley dann eben da nicht in diesem Jahrmarkt ist, gut, das war zu erwarten, sondern sie steht dann auf der Gotham Bridge und droht eben mit einem Fernzünder die Brücke in die Luft zu sprengen, damit alle, die da drauf sind, dann auch sterben. Und sie verlangt eben, dass man ihr diese Blutproben von Riddler gibt, um damit dann dieses Gegengift herzustellen. Und da ist es eben tatsächlich so, dass dann halt heißt, ja, die gibt's halt nicht mehr. Und jetzt sind wir eben über diesem Punkt, dass das dann eben diese Agentin Avesta vorher zerstört hat. Also deswegen ist es wichtig, dass man auch dieses Telefonat mitbekommt, wo sie sagt, sie hat diese Proben zerstört, weil dann eben mehr oder weniger das, was halt Harley an der Stelle verlangt, kann halt gar nicht mehr erfüllt werden. Das heißt, sie kann da noch so viel Druck ausüben und sagen, ich drohe hier alles in die Luft zu sprengen. Man kann ihr das, was sie haben will, gar nicht mehr aushängen.
Ja, wenn man auf die Brücke kommt, sagt es, also auch wenn du das Gespräch verpasst hast am Telefon, sagt das Waller ja nochmal.
Ja, das kann ja auch hätte ein Trick sein können an der Stelle.
Ja, stimmt. Aber ja, da ist es ganz praktisch. Aber sie hat es Harley gesagt und sie sagt es dann auch Bruce nochmal. Ja, Harley glaubt es halt nicht.
Weil das hätte tatsächlich so ein wir verhandeln nicht mit Terroristen Move sein können, so nach dem Motto, wir sagen einfach, das, was du haben willst, gibt's gar nicht, und deswegen kannst du hier so viel Trara machen, wie du willst, du kriegst es nicht. Das hätte auch tatsächlich einfach eine Lüge in der Situation sein können, aber man weiß eben tatsächlich dann, wenn man dieses Gespräch aufmerksam verfolgt hat am Telefon, dass es wirklich so ist. Und ja, und dann hat man mehrere Möglichkeiten, da sich zu entscheiden, weil man will ja natürlich schon verhindern, dass das Ganze irgendwie in der Katastrophe endet. Was hast du denn dann da gemacht?
Na, erstmal habe ich versucht, mit Bruce Wayne auf sie einzureden. Und ich weiß nicht genau, wieso man das macht. Ich glaube, das ist immer die erste Option, weil Harley hat einen gerade noch versucht umzubringen. Und jetzt hat Bruce Wayne dieses unfassbare Selbstbewusstsein, um zu sagen, ach, ich kann die da, was sagt er, I can talk her down, glaube ich. Mhm. Und das kam mir so widersprüchlich vor, weil, wie schon gesagt, gerade hast du dich als Maulwurf geoutet und jetzt seid ihr wieder Best Friends, und dann bin ich halt hingegangen und habe mit ihr geredet, und es ist fürchterlich schief gegangen, weil ich ihren Vater wieder auf den Tisch gebracht habe, weil ich vergessen habe, dass wir dieses Gespräch schon mal geführt hatten und sie gesagt hat, das darf ich nie wieder ansprechen, sonst rastet sie aus. Das war irgendwann in der dritten oder zweiten Episode. Ja, und dann habe ich John ins Rennen geschickt.
Das ist dann nämlich so die letzte Möglichkeit, aber selbst da hast du noch mal die Möglichkeit, dann zu Waller zu sagen, ja, das ist okay, lasst es doch mal den John probieren, vielleicht kann der sie aus der ganzen Situation rausreden. Und du kannst aber auch dort dann einfach sagen, nee, das soll halt nicht passieren, und dann versuchen die sie festzunehmen. Aber bei mir, in meiner Entscheidung, war es tatsächlich so, dass das John dann gelingt, Harley den Zünder und diese Giftampulle, die sie hat, wegzunehmen. Und daraufhin wird sie dann einfach festgenommen von der Agency, von den Agenten, die dann sofort da hinlaufen und sie auf den Boden werfen. Und dann, ja, wird sie halt so abgeführt und verflucht dann eben John, was ihm dann so, ja, schon auch dann das Herz bricht halt, ne, natürlich. Und dann will der John den Virus zerstören, weil er sagt dann eben, den sollte eigentlich niemand haben. Ne? Also weder die Agency, weil das sind auch nicht die Guten, die geben auch nur vor, was Gutes zu wollen, aber führen eigentlich auch selber eine eigene Agenda im Schilde. Und deswegen sagt er eben, dass das nicht irgendwie in die Hände von irgendjemand geraten sollte, und er will es dann einfach zerstören. Und daraufhin sagt die Waller, ja gut, dann schieße ich dich halt jetzt einfach über den Haufen, und dann kannst du das musst du dann, glaube ich, sogar an der Stelle als Bruce verhindern. Du hast da dann keine Wahlmöglichkeit, sondern du musst immer irgendwie hinspringen und verhindern, dass sie den Schuss abfeuert. Und dann fühlt sich halt John erst recht verraten, weil er halt sagt,
dass man, ich glaube, es gab die Option Waller oder John, also Waller gewähren lassen oder John gewähren lassen. Da gab es, glaube ich, eine Option. Vielleicht macht es keinen Unterschied, was man macht.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da was gesehen hätte. Und ich habe jetzt auch in der Zusammenfassung, wo man die einzelnen, was dann passiert, nicht gesehen, dass es da eine Option gäbe. Aber ich möchte es jetzt tatsächlich auch nicht beschreien, dass es das nicht gäbe.
Gut, dann erzähl mal weiter, was passiert ist. Das ist ja ein Unterschied.
Ja, im Grunde passiert dann eigentlich nicht mehr viel. Der John fühlt sich dann eben verraten, weil er halt sagt, ja hier, die Agency, die sind ja auch alles nur irgendwie Verbrecher, halt auf der anderen Seite des Gesetzes mehr oder weniger, oder mit Badge so ungefähr. Und dann zündet er eben einfach diese Bombe selber, die Harley dann zünden wollte. Und dann ist da halt Chaos und Zerstörung. Und dann heißt halt auch, dass du als Bruce festgenommen werden sollst. Und dann haust du noch so ein paar Agenten aufs Maul. Und am Ende siehst du dann, also ganz cool gemacht, weil du halt dann so durch diesen Staub und den Nebel, der da auf der Brücke ist, irgendwie stolperst und so ein bisschen benommen natürlich bist von dieser Explosion als Bruce. Und du hörst halt schon immer so entfernt dieses Joker-Lachen. Und dann siehst du ihn, und dann stürzt er sich von der Brücke einfach so rückwärts mit diesem Ding in der Hand. Und du kannst dann aber da nichts mehr machen. Und dann fadet es auch aus. Und das ist dann das Ende der Episode. So war mein Ende.
Ja, so war meins auch. Aber wir haben, glaube ich, weiter vorne einen ganz wichtigen Punkt vergessen. John weiß, dass Bruce Batman ist.
Stimmt.
Ja, das hat er nämlich, da haben wir überhaupt nicht drüber geredet. Das hat er in irgendeinem Gespräch mal erwähnt. Und dann war Bruce natürlich sichtlich überrascht, aber ich habe es dann ganz cool weggesteckt und so. Und das kommt jetzt am Ende auch wieder, dadurch, dass ja John immer so ein bisschen von Bruce begeistert war. Von Batman begeistert war und weiß, dass Bruce Batman ist. Das war ja schon immer, er hat ihn ja auch immer verfolgt. Wenn er sich mit Gordon getroffen hat, stand er plötzlich da und so. Also man hätte es schon erahnen können, aber er bestätigt es dann. Und am Ende sieht er sich, in dem Ende, das wir haben, das kann wohl auch anders sein, wie ich gelesen habe, sieht er sich auf einer Stufe mit Batman. Also er ist quasi nicht der korrupte Ordnungsmechanismus von Gotham, den er mit Waller und so ja total verabscheuungswürdig findet. Und er ist auch nicht der Böse in seiner Welt, sondern am Ende wurde mir angezeigt, dass er sich für den, also quasi einen einsamen Rächer wie Batman hält und das absolut auf der Seite der Guten.
Die Kaffeeszene war, glaube ich, das, wo er sich auch verraten hat, wo Bruce sich verraten hat, ne? Weil er sagt ja dann auch so, ja komm, also wir sitzen da zusammen und auf einmal ist das Bat-Symbol am Himmel und du musst ganz plötzlich los, und kurz darauf taucht der Batman auf. Das war schon sehr offensichtlich, und das ist ja dann auch die Szene, wo er kurz danach dann mit auf dem Dach auftaucht, nachdem du das Gespräch mit Gordon hattest. Und das war wahrscheinlich dann die Szene, wo er es dann endgültig gemerkt hat. Und es gibt aber tatsächlich noch ein alternatives Ende, und das tritt ein, wenn man John eben nicht glaubt auf diesem Jahrmarkt. Also wenn man einfach sagt, hey, du hast die doch alle umgebracht und du bist doch hier der Böse, dann ist es nämlich so, dass man dann als Batman auf der Brücke erscheint. Also da reicht man dann nämlich als Bruce hin, und dann, wie gesagt, ich habe es nicht selber gespielt, deswegen ist jetzt nur angelesenes Wissen, was ich wiedergebe. Aber dann kommt man da als Batman hin, dann nimmt man irgendwie Harley fest, also kommst dann einfach und prügelst sie mehr oder weniger aus dieser Situation raus. Und dann kommt aber John, befreit Quinn, wenn ich das richtig verstanden habe, und zündet dann auch die Bomben. Also das passiert tatsächlich auch. Aber der Unterschied ist dann eben, dass die beiden als ja mehr oder weniger Pärchen flüchten. Also in unserer Geschichte ist es ja so, dass das zwischen den beiden ja mehr oder weniger aus ist, weil sich zumindest Harley da verraten fühlt und ihn dann auch verflucht. Und in diesem anderen Ende, wenn man John eben nicht glaubt, dann treibst du mehr oder weniger John dann in die Arme von Harley und die beiden sind dann so das Bonnie und Clyde Verbrecherpärchen von Gotham. So scheint das zumindest dann zu laufen, wenn man sich dann für die andere Entscheidung entscheidet.
Dann bin ich jetzt sehr zufrieden, dass ich die ganze Zeit an John geglaubt habe. Und auf der Brücke war das echt schwer. Da gibt's ja diese Szene, wo er mit Harley redet und dann sieht es aus, als würde es schief gehen, weil sie so rumspaßen und dann so geheimnisvoll zu Waller und Bruce schauen und dann möchte Waller sie unterbrechen und es hat mich so viel Überwindung gekostet, als Bruce zu sagen, nee, tu's nicht. Aber ich wollte John vertrauen, auch wenn ich die ganze Zeit dieses Gefühl hatte, oh Gott, der Junge versaut's. Aber es hat geklappt und dann bin ich sehr zufrieden, dass ich jetzt das positive Ende habe, weil das hätte mich schon sehr aufgeregt, wenn ich John verloren hätte komplett an Harley.
Aber es ist ja tatsächlich im Grunde so ein bisschen das Problem, was du auch schon angesprochen hast. Man weiß ja eigentlich, wie es endet. Also das heißt, man weiß ja von vornherein, dass der John zum Joker wird und dass man sich da vielleicht gar nicht mit ihm irgendwie groß anfreunden sollte. Also da könnte man jetzt auch, also es wäre sicherlich vielleicht spannender, wenn man das nicht wüsste und da total überrascht ist, dass das der Böse am Ende wird. Aber dadurch, dass man, wenn man sich so ein bisschen mit Batman und dem Universum auskennt, das schon meilenweit gegen den Wind riechen kann, ist es tatsächlich ja dann eher eine geringe Überraschung, dass sowas passiert. Und auch wenn du jetzt das vermeintlich gute Ende hast, du kriegst ja dann ganz sicher so oder so, also gehe ich fest von aus, in der letzten Episode dann einfach den fertigen, in Anführungsstrichen, Joker.
Aber ich hoffe tatsächlich drauf, dass Telltale da einen netten Twist reinkriegt, weil das haben sie in der ersten Staffel auch geschafft. Ihr beide, also du und Manu, habt mit dem Vorwissen, dass Harvey ja sowieso Two-Face wird, habt ihr ihn nicht gerettet, weil ihr dachtet, ja, ist egal, das passiert ja so oder so mit ihm und das ist eh unabwendbar, weil das im Batman-Universum halt so ist und dann verliert er halt sein Gesicht, also kann die Lampe auch auf ihn drauffallen. Und ich hab's nicht getan. Und auch wenn er dann trotzdem verrückt wird, hat er bis zum Schluss sein volles Gesicht. Das ist zum Beispiel was, ja, es ist ein unabwendbares Batman-Universums-Ding gewesen und ich sah es kommen, aber es war doch anders, als es war, wenn man so tut, als hätte man das Vorwissen nicht. Und wenn du jetzt mit dem Wissen drangehst, hey, John wird sowieso der Joker, also kann ich ihn jetzt auch der Lüge bezichtigen, weil er sowieso irgendwann mit Harley durchbrennen wird, dann hätte jetzt die Entscheidung auch anders ausgesehen. Ich finde, ja, es wäre vielleicht spannender, wenn man es nicht weiß, aber ich finde schön, wenn man sich drauf einlässt und an das Gute in ihm glaubt, weil Telltale gibt dir ja die Möglichkeit. Also es ist ja auch nicht total absurd, dass du ihm hilfst und dass du ihm versuchst, ein Freund zu sein. Die stellen das, also wenn du es so spielst wie ich, fühlt sich das nicht paradox an. Das fühlt sich immer noch ehrlich an und nicht aufgesetzt.
Na gut, und was glaubst du dann jetzt, was am Ende in der letzten Folge passiert? Weil im Grunde, Pact ist ja jetzt zerschlagen, Ziel, was sie eigentlich erreichen wollten, ist mehr oder weniger auch aus der Welt geräumt. Harley als ja doch Kopf der Bande oder Anführer ist hinter Gittern und ja klar, sie können jetzt noch erzählen, wie der John dann endgültig zum Joker wird oder auch nicht in deiner Welt vielleicht, aber irgendwie fühlte sich das jetzt schon sehr final an und man fragt sich, was in der letzten Episode noch passieren soll.
Ja, also ich fand auch, die Episode war sehr kurzweilig. Ich weiß nicht, ob sie kürzer war als andere oder ob es mir nur so vorkam, weil tatsächlich Schlag auf Schlag irgendwas passiert ist und es sehr wenig Lückenfüller für mich gab. Aber ja, du hast recht. Es gibt sehr viele lose Handlungsstränge oder zumindest Handlungsstränge, die man zu einem Ende bringen könnte für eine schöne Geschichte. Aber das wäre dann tatsächlich eher so eine, vom Gefühl her, eine Abspann-Episode. Also zum Beispiel, was aus der Tochter wird, wie hieß sie, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, mit den Gadgets.
Tiffany.
Genau, was aus Tiffany wird, gerade wenn du sagst, dass sie sich hier der einen oder der anderen Seite zuwenden konnte. Also dafür einen schönen Abschluss finden. Dann, wie man Waller absägt, weil ich glaube, dass es so enden wird, dass Waller jetzt erstmal wieder raus aus Gotham ist und
das Gordon wieder übernimmt.
Genau, ja. Gordon das GCPD wieder übernimmt. Und also das sind zumindest zwei große Handlungsfäden, die ich glaube, dass sie abschließen werden, aber ich weiß nicht, ob sie da, wie man da noch groß was inszenieren will. Und ich glaube, irgendwas bricht den Joker natürlich noch komplett. Also entweder ist er enttäuscht von Bruce oder Batman oder Waller kriegt ihn, verhaftet ihn und das fühlt sich für ihn an wie Verrat durch Bruce. Irgendwie sowas wird ihn brechen und dann letztendlich böse machen. Aber ja, das sind alles nur noch so Dinge, die man jetzt nicht super fulminant abschließen müsste, meiner Meinung nach.
Also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt so, wie du das voraussiehst, dass das Ganze jetzt mehr oder weniger so ein bisschen austrudelt und es gibt halt so eine letzte Episode, in der dann nochmal so ein paar offene Fragen oder so ein paar Sachen dann zu Ende gebracht werden, aber es fühlt sich dann wirklich wie so ein Abspann-Ding an. Oder sie schlagen jetzt schon die Brücke zur dritten Staffel und machen ein paar Abspannsachen. Also es passiert dann eben dieses mit Waller, dass das aufgedeckt wird, dass man den Joker sieht, wie er wirklich final zum Joker wird. Und dann kommt irgendwie was ganz Neues, also eine ganz neue Bedrohung für Gotham, ein ganz neuer Held möglicherweise oder Gegenspieler möglicherweise. Und du weißt dann, oh fuck, das endet mit einem riesen Cliffhanger und es wird in in Staffel 3 dann irgendwie damit weitergehen, dass das große Thema ist. Das wäre natürlich die zweite Möglichkeit.
Ist eine Staffel 3 bestätigt?
Noch nicht, aber nur weil irgendwas nicht bestätigt ist, soll das ja ein Autor nicht davon abhalten, sowas trotzdem anzulegen. Also es wäre nicht die erste Serie, die dann möglicherweise mit einem fetten Cliffhanger am Ende dann nie weitergeführt wird.
Wenn sie es so machen, also deine Vermutung ist auch sehr naheliegend und wenn es tatsächlich so kommt, würde ich mir wünschen, dass sie entweder den Pinguin oder tatsächlich Harvey als Two-Face wiederbringen für die nächste Staffel. Das fände ich schön, weil das dann so einen Bogen spannen würde und der Cliffhanger dann wenigstens ein bisschen auch einen Rückbezug hätte und nicht so aus der Luft gegriffen ist. Das ist, was mich immer stört, wenn man dann in der letzten Episode noch irgendwas vollkommen Neues ohne Zusammenhang zu den letzten 3 Folgen oder 5 reinbringen muss. Das würde mich stören, das fände ich ein bisschen billig.
Das wäre dann halt der klassische Deus Ex Machina, der dann einfach irgendwie ohne Vorankündigung kommt und dann hast du halt irgendwie einen neuen Bösewicht, Kai aus der Kiste im wahrsten Sinne des Wortes und wäre es schon vielleicht wirklich, vielleicht kommt es wirklich, dass sie halt jetzt irgendwie sagen, hey, hier Cobblepot oder Two-Face, je nachdem, wie das in der ersten Staffel ausging, sind jetzt irgendwie dementsprechend dann hier schon als Bösewicht für Season 3 angedeutet. Aber du hast recht, offiziell bestätigt ist noch nichts. Ich habe da noch gar nichts gelesen, dass was in der Form dann irgendwie ansteht.
Naja, oder ein riesen Joker-Cliffhanger, natürlich. Weil der Joker wird der Joker. Man hat im Teaser-Bild schon ihn in seinem neuen Fancy-Anzug gesehen. Ich weiß, ihr schaut das immer nicht an, aber...
Ja, ich weiß nicht, Teaser-Bilder sind wie Telefongespräche für mich, die in Ladebildschirmen passieren. Die nehme ich dann einfach nicht wahr. Aber stimmt, du hast recht, da kann man schon sehr deutlich sehen, dass das auf jeden Fall ein großes Thema in der letzten Episode sein wird. Gut, wir werden es auf jeden Fall hier besprechen. Wir werden sehen, welche von zwei Möglichkeiten eintritt, ob einfach wirklich alles so langsam austrudelt oder ob sie schon versuchen, den Ofen für Season 3 wieder neu anzuheizen, indem sie da neue Probleme und Gefahren heraufbeschwören. Und das werden wir auf jeden Fall dann hier auch nochmal besprechen. Und dann hören wir auch auf jeden Fall dich wieder. Und dann schauen wir mal, wie es ausgegangen ist.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Alles klar. Dann dir vielen Dank fürs Mitmachen und einen schönen Tag noch.
Danke ebenfalls. Ciao.